Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ethik Digital. Ich freue mich, für unsere heutige Folge begrüßen zu können Rike Harmsen, Online-Redakteurin des Evangelischen Sonntagsblattes in Bayern, und Christine Ulrich, ihrerseits auch in der Redaktion des EPV, wie das so kurz heißt, tätig. Und außerdem ist Christine Ulrich auch noch wissenschaftlich mit der Ethik beschäftigt. Und das ist so ein kleiner Punkt, was wir heute in unserem Dreiergespräch anschauen wollen. Wir haben inzwischen in den letzten 2 Jahren seit 2021 15 Folgen dieses Podcasts Ethik Digital gemacht, und da haben wir überlegt, für den heutigen Tag wäre es doch spannend, mal mit euch zurückzuschauen auf diese 15 Folgen und die Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben. Wir, sage ich deswegen, weil wir zu dritt diese Idee zu Ethik Digital als Podcast entwickelt haben. Aber bevor ich dazu weiterrede, frage ich gleich mal meine Gesprächspartnerinnen. Ich glaube nämlich irgendwie, ich habe noch in Erinnerung, Rike, du bist damals auf mich zugekommen, mich als den Beauftragten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für den Dialog zwischen Ethik, Technologie, Theologie, Naturwissenschaft, und hast gesagt, wäre es denn nicht mal was mit dem Thema Ethik und dem Sonntagsblatt zu machen, und zwar im Podcast-Format. Aber genau. Wie sind wir eigentlich zu Ethik Digital gekommen?
Also ich kann mich gut erinnern, dass ich vor... Geht das Mikrofon?
Ich glaube.
Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor 5 Jahren beim EPV angefangen habe, und ungefähr an meinem zweiten Tag stand plötzlich die Rike vor mir und sagte: Du studierst doch Ethik, wir machen einen Podcast Ethik. Das war beim Mittagessen, und genau, dann ging es erstmal darum, das einzugrenzen. Also wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir keinen Ethik-Podcast machen, sondern einen Podcast zu digitaler Ethik. Also dass es nicht allgemein um Sachen wie Medizinethik geht oder Sozialethik, sondern wirklich eigentlich, dass wir die digitalen Spannungsfelder herausarbeiten wollen. Und genau, und dann war auch schnell der Name da, Ethik Digital, und dann ging es los.
Und das ist vielleicht eigentlich schon gleich vorweggenommen, einer der ersten Punkte, die wir echt nur mitgeben können. Es ist super hilfreich, wenn man einfach eine sehr, sehr klare Zielgruppe hat und sagt, so, meine Frage, mit der ich mich beschäftigen will, die ist ganz klein, das ist echt eine Nische, aber damit will ich mich intensiv beschäftigen. Und das war eben genau die Schnittstelle. Und das andere, glaube ich, ist eben diese Kooperation, die Kirche auf der einen Seite zu haben, dich als Berater an unserer Seite, der uns inhaltlichen Input geben kann, der uns auch Gesprächspartner mitvermittelt, und dich eben, wir sind aus der journalistischen Ecke und haben sehr unterschiedliche Positionen, sehr unterschiedliche Aufgaben, und glaube ich, ergänzen uns da einfach ganz gut in der Zusammenarbeit. Also ich glaube, das war so der Anfangsgedanke.
Von dem Thema her ist natürlich spannend für mich zu schauen, wie ist es mit diesem Verhältnis von Mensch und Maschine und Maschine zu Mensch. Und das habt ihr nun ja in 15 Folgen mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern getan. Deswegen bin ich heute mal in der Rolle dessen, die ihr sonst habt, nämlich zu interviewen. Also die beiden haben jetzt 15 Gespräche geführt, und jetzt frage ich euch mal mit unserem Publikum hier in Fürth, wenn ihr diese 15 Gespräche zu diesem Verhältnis von Mensch und Maschine nochmal Revue passieren lasst, was waren eigentlich besondere Highlights, die euch in Erinnerung sind?
Also was mich überrascht hat an dem Ganzen, wo ich jetzt echt dachte, das habe ich so nicht erwartet, dass erstmal eigentlich alle sofort zugesagt haben. Ja, wir haben unsere Anfragen gestellt an die Expertinnen und Experten und haben eigentlich immer Zusagen bekommen. Alena Büchs hat uns abgesagt, weil sie einfach, da war sie gerade Vorsitzende des Ethikrats geworden, da war sie ziemlich im Stress. Aber sonst haben eigentlich alle relativ begeistert mitgemacht. Und genau.
Ich glaube, wir haben angefangen in der Corona-Zeit, also während der Pandemie. Und das hat einfach tatsächlich auch der ganzen Geschichte seinen besonderen Dreh gegeben. Und tatsächlich ist das deswegen unser Format relativ speziell, weil wir haben angefangen und konnten halt nur über Zoom die Gespräche führen. Alles andere wäre gar nicht möglich gewesen. Daraus ist eigentlich unser originäres Format jetzt entstanden, dass wir eben mit Zoom aufzeichnen, daraus ein Audio machen und das Ganze aber redaktionell noch in unserer sonntagsblatt.de Seite begleiten. Also das ist was wirklich Besonderes, glaube ich, so dass es eigentlich ein Videopodcast ist und ein Audiopodcast und trotzdem noch redaktionell, weil ein Teil der Texte eben auch über den EPD bundesweit verbreitet wird. Also das, glaube ich, muss man sagen. Und was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, ist schon der Aufwand. Mhm. Ich glaube, das ist echt was, was man immer unterschätzt und immer wieder unterschätzt, dass wenn man sich in so crossmedialen Formaten bewegt, dass man einfach doch sehr lange braucht, ein Format zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, dass wir sehr viele Gespräche am Anfang hatten, wo wir überlegt haben, wie machen wir das, wie wird das Konzept, fragen wir zu zweit, zu dritt, alleine, wie lang soll das sein, wie bearbeiten wir das? Also diese ganzen Fragen müssen eigentlich vorab geklärt sein, bevor man dann reingeht.
Ich wollte da eben auch nochmal in diese Vorphase zurückfragen, weil die, die heute hier im Raum sind, interessiert ja auch, wie einen Podcast eben anzugehen. Und mir ist auch in Erinnerung, dass wir in der Tat schon vorher einiges Hirnschmalz drauf verwendet haben, auf die Fragen, die du gerade schon genannt hast, Rieke, aber natürlich auch uns überlegt haben für die erste Staffel der ersten 6 Gespräche etwa, wen wollen wir eigentlich fragen und zu welchem Thema fragen, weil das natürlich die ersten Folgen schon das Profil so einer Podcast-Reihe, die wir damit ja angefangen haben, schon prägt. Gibt es da noch aus dieser ersten Staffel quasi von euch Punkte, die euch besonders so aus diesen Anfangszeiten dieses Podcasts in Erinnerung sind?
Ich kann mich gut erinnern, dass wir, also du hast zum Beispiel am Anfang, hatten wir erstmal so ein grobes Skript gemacht und haben gesagt, also wir haben versucht, unseren eigenen Podcast zu beschreiben. Und das war so der Anfang, wo wir an diesem Text schon alleine gearbeitet haben und wo wir gemerkt haben, wir haben unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema. Und wie bringen wir das zusammen? Und ganz klar, es ist ein journalistischer Podcast, heißt, also das war, glaube ich, für uns irgendwie klar, wir wollen einen Podcast machen, zwar zu diesem schwierigen Thema, digitale Ethik, das nicht für jedermann irgendwie klar ist, aber wir wollen es so runterbrechen, dass es eben auch für Laien verständlich ist. Ich bin keine Ethikerin, ich bin keine Theologin, ich bin Journalistin. Und das ist mein Job, gute Fragen zu stellen und die Leute gut ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, das war echt dieser Anfang.
Das war der Anfang und dann haben wir uns erstmal trotzdem thematisch orientiert, glaube ich, dass wir überlegt haben, gut, jetzt haben wir dieses Spannungsgebiet Mensch und Maschine, was heißt das jetzt in einzelnen Feldern? Weil wir müssen ja jetzt an Experten, an Wissenschaftler kommen, die wir dazu befragen wollen. Und dazu müssen wir eigentlich erstmal wissen, was eigentlich die Unterthemen sind sozusagen. Und da haben wir dann ja mit Excel eine Liste gemacht, auf der wir festgehalten haben, um was es gehen soll. Es soll unbedingt um die Frage nach Robotern gehen, nach Pflegerobotern, nach der ganzen Frage, wie die Maschine eigentlich in unser menschliches Leben kommt. Es soll unbedingt um Journalismusethik gehen. Wie verändert sich der Journalismus angesichts von ChatGPT und den ganzen digitalen Gadgets? Und es soll um politische Fragen gehen, um Waffensysteme, um den digitalen Drohnenkrieg. Und also von groß bis klein haben wir dann versucht, so einzelne Themengebiete rauszudestillieren und haben uns dann Ansprechpartner dazu gesucht. Und das lief dann zum Teil über, ja, ganz klassisch über Leute, die man so ein bisschen kannte von Publikationen und dann über die Fußnoten, die in den Publikationen drin waren, dann die Recherche, dann über wilde Google-Suche quer durch Europa oder zumindest das deutschsprachige Teil von Europa.
Und war nämlich zum Beispiel auch, wir haben gesagt, klar gibt es auf dem englischsprachigen Markt super viele spannende Leute, aber wir wollen es eben, es soll ein deutschsprachiger Podcast sein, heißt, reduziert einfach schon mal die Menge der Menschen, die man fragen kann.
Jetzt haben wir da so ein bisschen auf das Thema geschaut, was ist eigentlich im Vorhinein zu bedenken? Gibt es noch, Eva, ins Gespräch selber nochmal reinschauen? Gibt es noch Punkte aus eurer Sicht, die ihr noch ergänzen würdet für dieses Vorher?
Also, dass man sich vorbereiten sollte dann natürlich auf die Gespräche. Man kann nicht also total naiv fragend reingehen. Das kann man auch machen. Das ist aber dann eine andere Form vom Podcast. Also, wenn man einfach ein lockeres, persönliches Gespräch führen möchte. Das war aber jetzt nicht unser Anspruch, sondern wir wollten schon ein bisschen thematisch auch ein bisschen tiefer gehen. Und dann muss man natürlich vorher so den einen oder anderen Aufsatz lesen. Vielleicht findet man ein YouTube-Video von jemand und kann schon mal einschätzen, wie der sich so im Gespräch verhält. Und,
aber schon Lektüre auch vorher ganz knallhart, ja. Also der zeitliche Aufwand, weil du, Rieke, das vorhin auch sagtest, einfach also, um den nochmal realistisch auch zu benennen.
Ich glaube, also die Expertise des Gegenüber sollte reflektiert werden in den Fragen. Also am besten ist es natürlich, wenn man im Prinzip bestehende Gespräche, die anderen geführt haben, die Personen, die man befragt, wenn man die fortsetzen kann. Also wenn man nicht dabei stehen bleibt, sondern einfach sagt, okay, der ist jetzt Experte für dieses Thema, der hat sich beispielsweise mit Sexrobotern beschäftigt, ja, um einen zu nennen. Gibt es einen Aspekt, über den der eben noch nicht so gesprochen hat und den ich rausholen kann daraus? Also diese Fortsetzung, glaube ich, ist das eine, und das geht tatsächlich nur, wenn man viel vorher liest. Wir haben uns ganz häufig da auch die Bälle zugespielt und beide gelesen, weil wir festgestellt haben, wir haben unterschiedliche Fragen, und dann tragen wir unsere Fragen zusammen und schauen dann gemeinsam drauf, okay, wie könnte dieses Gespräch verlaufen? Also ein journalistischer Grundsatz ist immer, 90% der Arbeit, die wir tun können, geschieht eigentlich vor der Arbeit, die wir tun. Und das ist wirklich, das kann ich einfach nur jedem immer wieder sagen, je besser man vorbereitet ist, desto besser ist das, was hinten rauskommt.
Wir hatten ja eben in der Vorbereitung des Konzepts auch gesagt und uns dafür entschieden, dass ihr die Gespräche führt, weil wir genau vermeiden wollten, dass es, was die Gefahr vielleicht gewesen wäre, wenn ich mit ins Gespräch einsteige, auch sehr ein Fachgespräch wird, denn das ist natürlich zwar fachlich interessant, aber wir haben ja bewusst gesagt, wir versuchen die journalistische Brille zu nutzen, die ihr beide aufhabt, auch klar, Fachkenntnis muss sein, die es einarbeiten muss sein, aber wenn ihr jetzt sagen würdet, im Blick auf so einen Podcast, was macht denn so ein Gespräch, jetzt mal auf die Inhalte kommen wir nachher noch, Christine, glaube ich, aber erst mal vor den Inhalten, die uns interessieren, so von der Seite des Gesprächsverlaufs, was macht denn so ein Gespräch leicht, ich würde mal sagen, wann flutscht so ein Gespräch oder wann wird es vielleicht auch holprig?
Wenn die Fragen beantwortet werden.
Genau, ja, das ist für einen Journalisten immer die größte Herausforderung. Man stellt eine Frage, also man kann es ja live im Fernsehen betrachten, diese Interviews mit Politikern. Ja, jemand stellt eine Frage und der Politiker antwortet irgendwas ganz anderes, jedenfalls nach seiner Agenda, nach seiner Message, aber nicht das, was man gefragt hat und hören möchte. Das ist jetzt in dem Podcast ein bisschen einfacher natürlich, weil wir keine politischen Interviews führen, aber man ist trotzdem sehr dankbar, wenn es jemand schafft, präzise auf diese eine genaue Frage zu antworten und auch den Bogen wieder zu kriegen und nicht jetzt seine ganze Agenda auf einer Frage auszubreiten. Das hat man nicht richtig in der Hand. Da muss man als Journalistin dann eben trauen, sich dazwischen zu funken. Das machst du immer ziemlich gut. Ich tue mir da ein bisschen schwerer. Insofern ergänzen wir uns da vielleicht auch ganz gut. Einfach jemanden zu unterbrechen und zu sagen, Moment mal, wir wollten eigentlich wissen. Genau.
Oder nochmal zu fragen und nochmal zu fragen, bis die Frage beantwortet wird.
Ja, ich sehe gerade eine Hand da hinten.
Allerdings, oder? Ich habe die Hand auch gesehen, wollte jetzt gerade sagen, wir machen ja jetzt unseren Podcast hier vorne, da müssen alle, die jetzt im Raum sind, erstmal zuhören, ob sie wollen oder nicht. Aber wir haben anschließend Zeit, weil wir einfach den Einblick jetzt geben wollen in die reale Podcast-Situation, deswegen schaue ich auch hartnäckig euch beide an und nicht in den Raum. Das führt mich aber zu meiner nächsten Frage. Ich glaube, die schließt sich da ganz gut an. Wir merken ja jetzt auch schon, so ein Podcast ist ja ganz anders, wenn ich ihn jetzt hier auf der Bühne mit einem Raum mit Zuhörerinnen und Zuhörern hier vor Ort führe, aber natürlich trotzdem, wir haben uns vorher bemüht, die Tonspur klar zu kriegen, dass der dann nachher auch über die Kanäle des Podcasts als Podcast ausgespielt werden kann. Und ich glaube, auf den Punkt sollte man noch mal schauen, denn wir haben ja, du hast es gesagt, Rieke, in der Corona-Zeit begonnen und es war ja auch nicht die Situation, die ich jetzt persönlich als sehr angenehm finde, nämlich analog mit euch beiden hier physisch, kohlenstofflich, kopräsent auf der Bühne, ja, zu eure nonverbalen Reaktionen zu sehen, den Augenkontakt zu haben, sondern ihr habt das Ganze ja in diesen Gesprächen über die Kamera und das Mikrofon gemacht, auf Distanz durch Corona-Bedingungen. Das würde mich nochmal interessieren, so ein paar Eindrücke und Gedanken, wenn ihr das jetzt gerade so mit der Situation, wie wir jetzt auch in unserem Podcast hier sitzen, die auch wieder besonders ist, wegen des Publikums, aber trotzdem das nochmal zu reflektieren.
Ja, man muss erstmal klar werden, dass man dem anderen nicht in die Augen schaut. Ja, man, auch wenn man die Illusion hat, dass man dem anderen jetzt gerade zufällig treffen sich die Augen, das tun sie nicht. Ja, da sind 1000 technische Hürden dazwischen. Und das ist immer schwierig, weil man muss eigentlich ja oben in dieses Loch vom Laptop in die Kamera schauen. Das macht man ja auch nicht immer, sondern man sucht sich irgendein Gesicht aus auf seiner Grafik, wo man dann reinschaut. Also ich habe mir schon schwer getan am Anfang, mich daran zu gewöhnen und ein Gespräch wirklich zu führen mit jemandem, den ich noch nie leibhaftig getroffen habe. Und da ist es manchmal schon gut, wenn man erstmal persönlich so ein bisschen reinkommt. Bei dem einen bellt ein Hund im Hintergrund, das war jetzt bei der Ingrid Stapf zuletzt der Fall, da kläfft hinten der Hund und sie versucht ihn ständig leise zu kriegen. Da hat man so ein bisschen wenigstens einen persönlichen Eindruck von jemandem, mit dem man gerade auch dann da journalistisch sprechen möchte. Aber es war schon eine Herausforderung, ja.
Und das andere ist, dass wir Vorgespräche zum Teil führen, dass wir eben, bevor wir überhaupt die Aufzeichnung machen, schon kurz mit den Menschen sprechen. Mhm.
Was sind denn eigentlich in der ganz praktischen Perspektive Tools, wenn ihr sagt, aus eurer Erfahrung, darauf ist auf jeden Fall, darauf sollte jemand, der oder die überlegt, einen Podcast anzugehen, auf jeden Fall achten? Wir kommen nachher noch zu Tipps, Rike, genau, die du für uns nochmal mit ein paar Slides auf der Folie hinterlegst. Aber so aus den Erfahrungen jetzt gerade dieser 15 Gespräche, was sollte jemand auf keinen Fall übersehen?
Tatsächlich, ein vernünftiges Mikrofon ist das A und O. Die menschliche Stimme wiederzugeben, gut wiederzugeben, ist wichtig. Die Sprache selbst ist natürlich auch wichtig, aber ihr kennt sicherlich Podcasts mit Menschen, die lispeln, die einen Sprachfehler sonstiger Art haben. Das macht alles gar nichts. Die Authentizität ist super wichtig. Und die funktioniert auch sowohl im Auditiven als auch im Visuellen. Und diese Kombination hat auch immer sehr gut funktioniert. Also ich glaube wirklich, es ist viel wichtiger, gut und eben real rüberzukommen und sich die Zeit zu nehmen, dieses Gespräch zu führen und lieber dann im Nachhinein zu schneiden. Und dafür gibt es einfach inzwischen einen Haufen Software. Ich werde nachher ein paar auch zeigen, aber auch wirklich gute, kostenlose Programme, mit denen man arbeiten kann, selbst wenn man nicht sehr erfahren ist. Und ganz ehrlich, auch wenn man anfängt, ein Smartphone hat inzwischen ebenfalls eine hervorragende Aufnahmequalität. Also wenn man sich da noch ein Mikrofon dazu kauft, dann kann man wirklich für den Anfang, wenn man noch nie einen Podcast gemacht hat, sehr, sehr gut damit arbeiten.
Also Smartphone und Mikrofon kann ich von der Seite eigentlich loslegen. Ein anderer Aspekt, wo wir bei unserer Serie auch nochmal gerade drauf schauen sollten, bei unserem Podcast für die Leute, die überlegen, einen Podcast zu machen. Ein großer Punkt ist ja das Thema Werbung. Ich weiß, Rike, wir haben auch überlegt, an welche Orte muss ich gehen, welche Verbindungen, welche Netzwerke. Da würde mich nochmal interessieren, was würdet ihr sagen, was sind so ein paar Erfolgsfaktoren, aber gern auch Stolpersteine?
Also erstmal, die Plattformen sind ein Stolperstein. Es gibt, man schaut ja immer, wie läuft der Podcast überhaupt und hat in der Regel einen Hosting-Service, das machen wir auch, also dass wir eben einen Ort haben, wo all diese Daten hochgeladen werden und dann von dort aus verteilt werden auf die ganzen einzelnen Kanäle. Und es gibt kaum Tools, mit denen man eben einfach sieht, wer hört das eigentlich und über welchen Kanal. Wir haben festgestellt bei unserem Podcast, dass wir manche Leute haben, die das Ganze lieber als Video anschauen. Also wir haben manche Podcast-Aufzeichnungen, die hervorragend als Video laufen, andere, die nur im Audio laufen und die nächsten, wo wir wahnsinnige Abrufe bei den Texten haben. Also auch da, es gibt einfach unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Interessen und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, dann zu sagen, wie kann ich meinen Inhalt so anbieten, dass er den Menschen erreicht, den dieses Thema interessieren kann. Mhm. Und dann werde ich schon den richtigen Weg gehen. Und was das Thema Marketing anbetrifft, ja, Vernetzung, würde ich sagen, ist das Wichtigste überhaupt. Also, dass man alleine schon mit den Menschen, mit denen man spricht, einfach sagt, teil doch oder verlinke doch diesen Podcast auf deiner Seite, mach darauf aufmerksam, Schritt 1, Schritt 2, Netzwerk erweitern und schauen, wer gehört noch dazu, also irgendwelche Newsletter, irgendwelche anderen Webseiten, Bekannten, Freunde und als drittes kommt dann irgendwann natürlich auch, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen kann oder will, digitale Werbung zu machen. Mhm.
Jetzt haben wir so auf die Seite von Werbung, externen Faktoren geschaut. Du hast jetzt schon gesagt, natürlich kommt es darauf an, mit dem Produkt das Interesse auch zu wecken. Das führt mich jetzt zu der schon angekündigten Frage, Christine, an dich. Als theologischer Ethiker hat mich die Idee auch deswegen fasziniert, weil ich überzeugt bin, dass diese Themen inhaltlich spannend sind. Was würdest du denn sagen, was sind da so deine Erfahrungen, vielleicht gerne auch an ein paar Beispielen, wo war zu spüren, okay, das ist jetzt nicht nur ein Gespräch, das für das Gegenüber und die Interviewerin interessant war, sondern das auch danach einfach von der Wirkung und den Aufrufen her gezeigt hat, das sind Themen im Bereich digitaler Ethik, die auf jeden Fall für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant sind.
Ja, ich habe erstmal gemerkt, dass es schon unterschiedlich ist, ob man journalistisch so ein Gespräch führt oder ob man es wissenschaftlich oder ethisch oder philosophisch führt in dem Fall. Also damit meine ich, man muss ja erstmal die Frage stellen, dass sie allgemeinverständlich ist. Und dann antwortet aber der Experte irgendwas, wo man jetzt, wenn man sich in der Wissenschaft auskennt, wie jetzt du zum Beispiel, Thomas, ja, mit theologischer Ethik, du wüsstest jetzt noch viel besser als ich. Ich bin ja nur jetzt, also du bist jedenfalls wesentlich länger in der Wissenschaft als ich, wo man genau einhaken kann, wo man jetzt eigentlich sich wissenschaftlich streiten müsste oder wo man wissenschaftlich zumindest nachfassen müsste. Das macht man als Journalist dann eher nicht, weil man ja an die, also ans Publikum denkt, weil man jetzt denkt, da noch weiter in die Tiefe zu gehen, das führt vom Hölzchen auf Stöckchen und noch weiter. Ja, und dann kommt man nicht mehr auf den roten Faden zurück, den man eigentlich sich zurechtgelegt hat. Und ja, das ist zum Teil die Herausforderung, weil mir schon in manchen Gesprächen, zum Beispiel auch mit Peter Kirchschläger über die Menschenrechtsfrage, da sind mir schon Sachen eingefallen, wo ich, da hätte ich es gerne noch genauer gewusst, aber dann dachte ich, nee, wir wollen aber gerne noch andere Fragen auch mitbehandeln. Und da muss man dann halt sich selber einen Cut machen und ans Format denken. Und generell fand ich es auch nicht, ja, das war klar, dass es nicht leicht wird, die Ethik so als Wissenschaft in das Format reinzukriegen. Also, dass man nicht einfach nur sich Gedanken macht über die Risiken der Digitalisierung. Das tut die ganze Gesellschaft, ja, das machen Soziologen, das machen Wirtschaftswissenschaftler. Sondern, dass man wirklich schaut, wo sind die ethischen Spannungsfelder? Also, wo geht es wirklich um Werte, um moralische Normen, um uns als Menschen, um unsere Vorstellungen von einem guten Leben, dass man das versucht einzugrenzen. Ich meine, die Leute, die wir uns gesucht haben, die waren zum großen Teil waren das Ethiker, aber zum anderen Teil auch kamen die aus anderen Disziplinen auch. Und da hat man schon gemerkt, dass die zwar viel Ahnung haben von den ethischen Spannungsfragen, aber doch eher beschreibend unterwegs sind oder das einfach nur anschauen und gut beschreiben können, aber jetzt nicht mit eigenen Methoden da rangehen oder mit nach den Prinzipien fragen, auch die dahinter stecken. Und genau, das waren so die Unterschiede, auch ob jemand eine sehr starke, dass jemand meint, alles, was ethisch ist, ist automatisch gut und richtig, oder ob jemand meint, Ethik betreibt man, indem man erstmal abwägt, indem man erstmal schaut, was da ist und dann die Sachen einfach zusammen ins Spiel bringt und erstmal die richtigen Fragen stellt und nicht gleich die Antworten in den Raum schmeißt.
Also was ich tatsächlich sehr spannend fand insgesamt bei unseren Gesprächen ist, ich glaube, wir sind da zum Teil mit, ich will nicht sagen, negativeren Fragen reingegangen oder aber zumindest, es gab doch eigentlich ein sehr ausgewogenes Verhältnis in fast jedem Gespräch von positiven und negativen Aspekten. Also das fand ich einfach grundsätzlich ganz spannend, eben selbst wenn es um Assistenzsysteme gibt im Militär oder so, dass man trotzdem da auch, also sich die Menschen Mühe gegeben haben oder ein Interesse daran hatten zu sagen, okay, wie können denn die nächsten Schritte aussehen oder was für Möglichkeiten gibt es denn? Und das fand ich einfach grundsätzlich ganz spannend.
Ja, diese Mischung, Entschuldigung, dass man ja nicht gleich so eine kulturpessimistische Haltung einnimmt. Wir haben Angst vor und dem Verlust unserer Privatsphäre. Der Datenschutz ist sowieso schon dahin und es wird eigentlich, im Grunde macht die Digitalisierung uns das Leben leichter, aber eigentlich wird dadurch alles schlechter für uns als Menschen, dass man nicht gleich mit dieser Attitüde irgendwie so daran geht, sondern da hat man bei den Wissenschaftlern auch gemerkt, wenn jemand da tiefer im Thema drin ist, dann hat er durchaus einen optimistischen und auch so einen gestaltungsfreudigen Blick auf die Dinge, dass wir schon noch auch auf die Politik vertrauen können, dass da schon noch Regulierungspotenzial auch da ist, dass wir nicht nur zittern müssen vor Google und Facebook und den großen Konzernen, sondern dass wir als Menschen immer noch gefordert sind und das in der Hand haben. Das fand ich echt so eine schöne, das kam immer wieder. Das war jetzt nicht nur bei einem Optimisten, ja, sondern es kam immer wieder.
Ich würde zum Schluss nochmal doch fragen, auch gerade von der Ethik her, so eine Brücke zum Journalismus, weil du das jetzt gerade sagtest, Christine, das Thema die richtigen Fragen stellen, das ist ja so ein Anspruch, den wir auch in der Ethik eben als professionellen Anspruch haben, den der Journalismus, so wie ich ihn kenne, eben auch als eigenen Anspruch hat. Und wenn man in der Ethik auch das Ethos, die Vorstellung vom guten Leben, wie will ich auch das Leben aussieht, mit einbezieht, dann bin ich vielleicht doch auf einmal auch wieder an dem, was ein Podcast auch bieten kann, weil sonst könnte ich ja sagen, naja, das, was wir jetzt unter ethischen Aspekten diskutieren, okay, das können wir auch nachlesen. Aber was ich mich nochmal, also wo ich am Schluss nochmal fragen möchte, ist, was sind eure Gedanken zu dieser besonderen Qualität des Hörens, die ist ja auch in evangelischer Hinsicht durchaus traditionsträchtig, der Glaube, der aus dem Hören kommt. Also was macht den Reiz des Podcasts auch aus? Das hat mit dem Thema Authentizität sicher zu tun. Also das zu dieses Thema, was für eine Haltung, mit welcher Haltung geht jemand ran, könnte ich mir vorstellen, ist eben eine ethische und eine oder ist ein Punkt, an dem sich Ethik und Journalismus vielleicht auch treffen könnten. Was sind da eure Gedanken?
Ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt oder warum ich diese Gespräche gerne führe, es ist eben der Mensch, der Mensch als Gegenüber, mit dem ich ins Gespräch komme. Und nur indem ich diese Zeit habe, gemeinsam über etwas nachzudenken, nachzuhaken, nochmal ein Widerwort zu geben, einen anderen Aspekt zu sehen. Ganz viele haben sich wirklich in diesem Gespräch geöffnet. Und das ist etwas, was eben nur in einem längeren Gespräch geschieht. Dass man sich öffnet, dass man etwas von sich erzählt und eben die eigene Haltung durchscheint oder die eigene Meinung oder die eigene Anschauung. Und ich glaube, das ist das, was ein Faszinosum auch bei Podcasts ist, ist, dass man das zutiefst Menschliche sieht und dem begegnet.
Und es ist ja auch ein schönes Format, also dieser Trend zu Podcasts, jetzt auch vor allem zu so 30-minütigen Sendungen wie bei uns. Ja, wir haben immer gesagt, 40 Minuten drüber geht's nicht und das versuchen wir auch einzuhalten. Aber auch 30 Minuten sind schon eine wahnsinnige Zumutung eigentlich für Menschen, die nur noch von Schnipseln wischen und schnell, schnell. Ne? Also das schon so gewöhnt sind jetzt vielleicht eher in der noch jüngeren Generation, wie auch immer. Aber es ist ja toll, sich sowas mal anzuhören, sich darauf einzulassen, sich wirklich auf diesen Menschen einzulassen und diese ganzen Fragen und Antworten sich einfach mal, ohne dass man schon gleich was machen kann, also ohne dass man klatschen kann oder weiterklicken oder teilen oder liken oder irgendwas, sondern erstmal muss man sich das anhören und das ist, finde ich, schon beeindruckend, dass das doch immer noch viele Menschen so interessiert.
Ja. Ja, da kann ich nur sagen, herzlichen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Wie das mit dem Hören ist, das werden wir gleich von unserem Publikum als Rückmeldung hören, dass wir ja anders als beim Podcast diesmal auch live dabei haben. Wir müssen jetzt nicht auf Klickzahlen oder sowas warten, sondern wir können hier gleich vom Auditorium auch Rückmeldungen einfangen. Aber vor allem hoffen wir natürlich mit unserem Gespräch so ein paar Gedanken und Inspirationen auch für das Thema, einen eigenen Podcast zu machen, gegeben zu haben. Vielen Dank euch beiden für unser Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht, euch zuzuhören und mit euch im Gespräch zu sein.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Es ist schön, mal in einer anderen Rolle zu sein.